Verlasst euch auf den Herrn, er ist ein Fels ewiglich. So das Thema heute Morgen, das war ja vor einigen Jahren die Jahreslosung, Jesaja 26, 5. Ich möchte mit uns beten. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du der Fels bist. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Danke, dass du der lebendige Herr bist, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der auferstanden ist und erlebt. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, weil du eine volle Erlösung geschaffen hast. So segne jetzt auch diesen Morgen. Segne du unseren Bruder Winrich Schäfbuch. Gebrauche du ihn in deiner Vollmacht und rede durch dein Wort mit uns. Lass dein Wort in unserem Leben durch seine Kraftwirkung Veränderung schaffen. Amen.
Ermutigungen zum Durchhalten. Das Wort vom Felsen, das haben wir heute auch um das Lied, das wir gesungen haben, ist ein ganz tolles Bild, ein fester Fels, auf dem man stehen kann, ein Fundament, auf das man sein Lebenshaus bauen kann. Ganz schlimm sind in unserem Leben die Zweifel. Sie kennen die Zweifel alle. Und die Zweifel kommen immer wieder durch unsere Augen. Wir haben gestern Abend schon davon gesprochen, dass es mit den Augen ein Problem ist. Wenn Sie auf diesem Schragen da in den OP hineingeschoben werden, bevor die letzte Spritze kommt vor der Narkose, da beten Sie, in der Nacht sind Sie vielleicht noch sehr wach und dann kommen die Fragen, hat der Herr wirklich mich in seiner Schutzhand? Ist er wirklich da? Oder ist das anders? Und dann kommen ganz große Probleme, dass wir denken, auf plötzlich wird uns auch bewusst, es sind ja so viele Dinge, die zwischen Gott und mir liegen. Straft mich Gott in seinem Zorn? Ist vielleicht sein Gericht über mich da? Das ist ganz richtig, wenn das mal aufwacht, dass die Dinge bereinigt werden und ich die Vergebung habe. Das mit dem Sehen ist immer eine große Not. Da kommen alle Zweifel her, wenn Sie zum Arzt gehen. Hat Gott das wirklich in der Hand? Ich war ja so erschüttert, jetzt bei dem Virus, da so viele liebe Mitchristen Angst gehabt haben, mir überhaupt zu begegnen. Das ist doch in der Hand Gottes, die Krankheit, die du kriegst. Er hat es doch in seiner Hand. Ist er der Herr oder ist er nicht der Herr? Hast du es ihm nicht überlassen? Vertraust du ihm nicht? Du musst es doch wissen, dass er dich leitet und führt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn er schickt, dann wird er mich auch hindurchführen und auch im Sterben. Ich weiß das doch, muss das doch wissen. Beobachte, dass ganz viele Christen ungewiss sind. Wenn man sie fragt, bist du gewiss, sagen sie, nein. Oder vielleicht wagen sie es gar nicht zu sagen, sagen, ich hoffe. Aber das sagt auch schon genug, dass sie keine Gewissheit haben. Die Gewissheit ist die Krone des Glaubens. Wenn man nicht gewiss ist, kann man nicht glauben. Und das ist doch so schön, dass schon der Paulus sagt, ich bin gewiss, dass nichts mich von der Liebe von Jesus trennen kann. Wie kriegt man die Gewissheit? Das können Sie nicht durch Ihr Denken schaffen, sondern das werden wir heute auch behandeln, wie man auf den Felsen kommt und wie man die Gewissheit kriegt. Aber wir brauchen die Gewissheit, sonst kann man nicht leben. Mit der Ungewissheit kann man nicht leben. Weil in unserer Welt ist sowieso alles sehr ungewiss. Da wird uns Angst gemacht, im Essen muss aufpassen, da sind ungesunde Stoffe drin und da muss aufpassen vom Atomstrom und jetzt muss man aufpassen, ob die Energie überhaupt ausreicht. In der Welt ist alles ungewiss, aber ich brauche im Glauben die ganze Gewissheit. Jesus ist mein Herr, ich habe einen großen Frieden und das ist ganz besonders wichtig für uns Ältere, dass ich weiß, was auch geschieht, es geschieht unter der Kontrolle meines Herrn. Nun weiß und glaube ich es fest, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchsten Beste mein Freund und Vater ist. Das muss ich wissen. Und der Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben und der wird mir das neue Leben schenken. Ich muss es doch fest wissen, absolut fest wissen. Aber wie gesagt, ich kann drüber grübeln und komme nicht dran. Und immer sind meine Augen das große Ärgernis. Die Augen, die lassen mich zweifeln. Genauso wie die Mutter, die zu ihrem Kind sagt, brauchst keine Angst habe, wenn ich das Licht ausmach. Und dann wird es dunkel im Zimmer und dann sagt das Kind, aber Mama, Ich sehe doch der Herr Jesus nicht. Wenn die Mutter sagt, der Herr Jesus ist doch bei dir. Aber ich sehe ihn doch nicht. Ist ganz schwer. Unsere Augen wollen immer das sehen. Das sind immer die großen Einwände. Und wir verlassen uns gern auf die Dinge, die so groß sind. Aber das hat bei Jesus keine Bedeutung. Jetzt wollen wir zuerst nochmal in die Bibel schauen, wie das war bei diesem Sturm auf dem Meer, als der Herr Jesus zu seinen Jüngern kommt, die im Boot unterwegs waren. Und der Petrus zuerst begreift, das ist ja Jesus. Und wenn du, Jesus, mir befiehlst, wenn es dein Wort ist, dann kann ich auch auf eine Welle gehen und ich werde nicht untergehen. Der Herr sagt, komm, tritt auf das Wasser. Und der Petrus kann im Glauben das erleben. Ja, das Wort von Jesus trügt nicht. Wirklich, ich kann es wagen im Glauben, auf sein Wort, auf seine Verheißung hin. Aber dann guckt er zur Seite und sieht schon die nächste Welle kommen. Und in dem Augenblick, wo er diesen Sinn schreit, Herr, hilf mir, ich ertrinke. Und Jesus sagt, oh, ihr Kleingläubigen, ist eigentlich ein Kurzglaube bei uns immer. Bei der nächsten Sache, selbst wenn wir ein großes Wunder erlebt haben, eine wunderbare Heilung, und selbst der Arzt sagt, das ist ja großartig, so, Sie sind ein toller Patient, so ein Wunder habe ich noch nie erlebt. Wenn die nächste Krankheit kommt am nächsten Morgen, fängt der Zweifel wieder an bei uns. Und deshalb muss ich wissen, wie komme ich auf den Felsen, auf dem ich sicher stehen kann. Jetzt müssen wir nochmal in die Bibel hineinsehen. Da ist es ganz wichtig, dass Gott all die sichtbaren Stützen des Glaubens zerstört. Also so wie die Jünger kamen und sagten, Herr Jesus, der Tempel, guck mal, was das für ein toller Bau ist. Der war ja vom Herodes aufs Doppelte vergrößert worden, die großen Herodesmauern, die man heute noch sieht, wenn man dort ist. Und Jesus sagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Die Sicherheiten dieser Welt zerbrechen alle. Und wenn Sie mal in der Bibel schauen, warum so ein großes Gericht über Babel hereinbricht. Babel ist die tollste Stadt gewesen. Die hatten Mauern, dass 12 Fahrzeuge auf der Mauer oben nebeneinander fahren konnten. Und was war das kleine Jerusalem? Und Gott sagt, dieses Babel wird zerschmettert werden. Das Babel ist sogar zum Wort geworden für die Endzeit des Abfalls von Gott, die Hure Babel, die Gott zerschlagen wird. Und da steht schon drin in den Propheten, dass dieses stolze Babel mit seinen großen Mauern so zerschlagen wird, dass nur noch die Wildtiere hausen. Dort ganz deutlich beschrieben, die Käuzchen da rauen. Und gehen Sie heute mal nach Babel, das ist in der Wüste, im Irak. Ist alles zerstört und verwüstet. Da steht im Hesekiel 26 und 28 drin über Tyros. Das war eine Riesenstadt, die Israel viel Not gemacht hat. Und da sagt Gott, ich will Tyros zerschlagen und einen nackten Felsen aus ihm machen. Und niemand wird dort wohnen. Die Fischer werden ihre Netze dort ausspannen. Und wie ich im Libanon war, mehrfach im Libanon, um die Christen dort zu besuchen, habe ich gesagt, ich möchte es noch in Tyros sehen. Und wenn Sie heute nach Tyros kommen, nichts mehr aufgebaut. Tyros ist wohl ganz anders aufgebaut. Da stehen die Fischer, dort wo das alte Tyros war, diese machtvolle Stadt, die Israel so viel Not gemacht hat, stehen die Fischer und spannen ihre Netze aus. Genau wie es Hesekiel 28 steht. Das ist wunderbar, dass man das wissen darf. Das andere von Babel steht auch in Jesaja Buch 14 und so weiter dort. 13 und 14, Jesaja 13 und 14. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit, will um ihre Missetat, weil der irdische Stolz Gott ein Gräuel ist, wo man meint, ja, ich kann Gott so entgegentreten. Und das heißt dann auch beim Hesekiel, wo es da heißt, dein Herz überhebt sich und spricht, ich bin ein Gott, ich sitze auf einem Göttersitz mitten im Meer, während du nur ein Mensch und nicht Gott bist. Dennoch überhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes Herz. Siehe, du hältst dich für klüger, als Daniel, dass dir nichts verborgen sei. Der Hochmut des Menschen ist Gott ein Gräuel. Der Hochmut, und das ist auch von unserem Leben so, das kann Gott nicht brauchen, wenn wir stolze Leute sind. Ohne ihn meinen, es wird bestehen. Und all die großen Sprüche auch heute, ja, das machen wir alles und das können wir, es wird alles kaputt gehen. Dauert gar nicht lange, dann werden die stolzen Sprüche der Politiker. Und so ist Napoleon untergegangen nach wenigen Jahren und das Hitlerreich hat was 12 Jahre gebraucht, dass als auf den Stolz des Menschen gebaut wird, ist wie Babel, das zerbricht. Und das macht Gott, dass er das zerschlägt und darunter leiden auch wir. Auch in unserem Leben ist manches Gericht Gottes. Wir sind oft sehr stolze Leute und sind Heute, jungen Leute, ich bin gesund. Sag, wart nur, wenn Gottes Gnade von dir weicht. Dann bist du ganz verloren. Du kannst dich nur auf die Gnade des Herrn verlassen, aber nicht auf deine eigene Größe. Ist auch ganz schlimm, wie die geistige Überlegenheit von Menschen zu einem Hochmut führt. Mit vierfach doktorierten Professor und hohem Gewalt. Und dann plötzlich kommt die Demenz. Und dann sitzt er da und muss im Altenheim auch gucken, wie er noch durchkommt und wisse, was zwei und zwei ist. Trotz alle tolle Professoren. Der Mensch ist ein ganz zerbrechliches Wesen. Das Gerichtshand Gottes auch im Sterben. Das müssen wir immer wieder sehen. Aber was hilft uns jetzt, wenn die Gerichtshand Gottes über uns da ist? Wie können wir uns retten? Wo kriege ich Geborgenheit? Auch in unserem Wort, das der Paul Reinle gerade verlesen hat, wo es heißt, darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Da heißt es vorher, in den Kapiteln vorher, wie Gottes Gericht da ist. Du hast die feste Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Stadt, das in Trümmer liegt, die Paläste der Fremden. Darum ehr dich ein mächtiges Volk. Du bist der geringen Schutz, der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter. Auch Israel kann nur durchkommen, nicht in der Macht seiner Armee, sondern das Erbarmen Gottes bringt sein Volk Israel durch. Das ist ganz wunderbar. Und das erleben wir auch in unseren Gemeinden. Das aller Stolz, was wir alles können und machen, da zerfällt es. Alle neuen Programme, die gemacht werden, es kommen gar nicht mehr Leute am Ende. Die Schwindsucht grassiert, es war ja vor ein paar Jahren so groß. Die Programme, wir sind alle wachsende Gemeinden. Ich sage, von wegen wachsen, wir sind Schwindsuchtsgemeinden. Überall die Großen. Ohne den Herrn Jesus kann man keine Gemeinde bauen. Er muss seine Gemeinde bauen. Und auch in unserem persönlichen Leben können wir so wenig machen. Wir sehen, wie alles zerfällt und alles schwach ist. Und das ist nicht, ich kann nicht allein stark sein. Und ich kann mich nicht auf Menschenkraft verlassen. Menschen sind wie Laub im Wind. Die zerfallen und haben keine Kraft. Und da ist in uns auch keine Stabilität. Das brauchen wir nicht immer denken. Die anderen, die treten immer so stolz auf. Nein, der Herr ist der geringen Schutz. Der Armenschutz, und du darfst zu ihm kommen, auch in deiner Not. Und das ist oft, dass wir so klein sind, auch durch die schweren Heimsuchungen in unserem Leben. Ich fand es ja immer so schlimm. Wir haben aus den Berichten meiner Eltern zwei Inflationen erlebt. Und die dritte kommt auch nochmal. Die Inflation macht immer die Armen arm und die Reichen noch reicher. Und es kommt wieder, dass man der gleiche Unsinn nochmal macht und nicht lernt aus dem. Die Frau Lagarde hat wie der Draghi vorher gesagt, ich will ja 2% Inflation, aber ich kann es ja gar nicht halten. Jetzt redet sie schon von zweistelligen Raten, nächstes Jahr Inflation. Ich will Ihnen nicht Angst machen. Aber alles, was die Menschen uns versprechen, ist nicht verlässlich und können wir nicht drauf bauen und gibt uns keine Sicherheit. Und darum ist so wichtig, dass wir das kennen, wo wir eine Sicherheit bekommen. Jetzt ist in unserem Denken eins heute ganz arg verbreitet. Du brauchst ein gutes Selbstbewusstsein. Du musst sicher auftreten und du musst an dich glauben. Das sagen alle, das ist auch in unserer Psychologie drin, du musst sicher auftreten. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, das ist das Erste, was Gott zerschlägt. Das Selbstvertrauen und die Sicherheit, wo wir meinen, ach, das machst du alles, das Selbstvertrauen, denn das, was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Das ist Jesus' Wort im Lukas-Evangelium. Was hoch ist, das ist dem Herrn ein Gräuel. Diese stolzen Menschen dabei. Wie sagt der Patriarch, wenn das Lüftlein des Todes reinbläst, es geht ganz schnell, das ist immer weg vom Fenster. Wir sind doch keine Stabilität in, und die Gottlosigkeit dieser Welt lebt auf diesem Wahn, du musst bloß selber was sein. Ganz schlimm ist, dass es viele heute von den Kanzeln predigen, als ob das das Evangelium ist, das ist nicht richtig. Das Selbstvertrauen ist was ganz Brüchiges und das wird uns eingebläut. Wie wir junge Vikare waren, haben wir einen großen Psychologen eingeladen, der war Theologe und Psychologe, zweifacher Doktor in unserem Pfarrseminar und haben ihn gefragt, welches psychologische Buch sollen wir kaufen? Da hat er gesagt, gar keins. Er sagt, warum? Da sagt er, das ist Gift für Sie. Die haben nicht das biblische Menschenbild. Das biblische, das ist ganz anders als denken, so wie Ihre Enkel. Die treten selbstbewusst auf, man muss bloß an sich selber glauben, man muss seine Gaben nutzen. Die wissen alle nicht, dass es ein ungeheures Geschenk Gottes ist. Und das ist ganz arg schwer, weil in unseren Gemeinden heute die Jugend so vorgeschoben wird. Die Jungen müssen vorne rein, die müssen Gottesdienst moderieren. Und die machen das alles so flott. Wir machen das und machen das. Und man hört nichts vom Erbarmen Gottes. Und in diesem Wort ist es jetzt interessant, wo ist denn überhaupt die Sicherheit, der Fels, den Gott mir gibt, worauf kann ich mich denn verlassen? Ich bin wieder jetzt dran, Ihnen zu zeigen, dass die alten Lieder aus der großen Lebenserfahrung uns helfen vor diesem falschen Denken, dieses Vertrauen auf die Menschen. Dieses Vertrauen auf die Menschen. Wir hatten in Württemberg die Zeit des Absolutismus, da haben die Herzöge geherrscht ohne jede Opposition. Die haben sich alles erlauben. In Württemberg die Zeit des Absolutismus, da haben die Herzöge geherrscht ohne jede Opposition. Die haben sich alles erlaubt, das war die Zeit, wo in Frankreich der Ludwig XIV., der Sonnenkönig, Versailles gebaut hat und genauso haben sie in Württemberg ihr Leben gestaltet. Der Eberhard Ludwig hat natürlich seine Frau verlassen in der Ehe und hat dann seine Mätresse mitgenommen und für die hat er das riesige Schloss Ludwigsburg gebaut. Und dieses arme Volk musste riesige Steuerlasten bringen. Der Herzog war so unerreicht hoch, aber er ist, um den Schein zu wahren von dem Volk, immer noch sonntags in der Kapelle in den Gottesdienst gegangen. Und da waren nacheinander 5 Hofprediger, die waren alle vom Pietismus, von der lebendigen Glaubensfrömmigkeit erfasst. Und die haben ein Lied singen lassen, lobe den Herrn um meine Seele. Ja, vom Herrn Schmidt. Warum, was war da dabei? Heißt gleich der zweite Vers, Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und sinken wieder in das Grab. Ihre Anschläge sind auch verloren, wenn nun das Grab nimmt seinen Raum. Weil denn kein Mensch uns helfen kann, ruft man Gott um Hilfe an. Und das müssen wir immer wissen, die einzige Hilfe, auch in den politischen Krisen unserer Tage ist, dass wir beten und dass wir unser Leben bergen im lebendigen Gott. Dieser Herrn Schmidt, der hat ja nachher später, ist er Professor gewesen bei August Hermann Francke in den Hallischen Anstalten, der hat uns ein anderes Lied geschenkt und das gehört auch zu meinen Lieblingsliedern, ich lasse es oft hier singen. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Und mein Großvater, väterlicherseits, der war Kaufmann, Haushaltswaren, Eisenwaren, der hat die Gemeinschaft, die Hansche Gemeinschaft in Weilheim geleitet und den CVM hat er gegründet. Der war immer so überlegt, wie kann man die Enkel auch prägen? Und dann hat er immer gesagt, wenn du nur bei Jesus bist, dann hat das rumgeteilt, wenn nur du bei Jesus bist, und das gibt mir immer mitgegangen, das Wichtige ist, du musst bei Jesus geborgen sein, sonst gehst du unter. Im Alter, das kannst du nicht durch, keinen Tag stehst du durch, wenn du nicht in Jesus geborgen bist. Ich habe ja viele Besuche gemacht, auch bei unseren Alten, und das war dann immer so, dass ich gesagt habe, was hast du denn heute so gelesen in der Bibel? Oh, ich habe gar keine Kraft gehabt. Ich habe gesagt, da liegt aber Zeitung. Ja, Zeitung habe ich gerade nur lesen können. Das ist doch furchtbar, die ganze Schreckensnachrichten, was da alles drin kommt, vom Krieg und von Zerstörung und von Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit und von Ausbeutung. Kannst du nicht wenigstens, blätter doch einen Psalm, lies doch einen Psalm, dass du vertrauen kannst auf den Herrn. Denn ich verlassen kannst du dich nur auf den Herrn. Aber der Zweifel sagt, wirklich? Kann ich mich auf den Herrn verlassen? Jetzt wissen Sie, dass heute in der Christenheit sogar der Zweifel gepredigt wird. Ich habe das auch schon gehört. Nur wer richtig zweifelt, glaubt und so blöde Sprüche. Nein, der Zweifel ist eine ganz, ganz notvolle Geschichte unseres Lebens. Ja, ich kann doch zweifeln. Nein, du darfst zweifeln an alle großen Sprüche, die gemacht werden, an alle großen Worte, die drin steht. Du darfst auch zweifeln am Schicksal und am Zufall und an all den Sachen. Ob man wirklich gewinnt bei der Lotterie, das ist ja wirklich Zweifel angebracht, bei der Wahrscheinlichkeit, die sehr gering ist. Aber bei dem Herrn darfst du nicht zweifeln. Da ist Gott sehr empfindlich. Und das müssen Sie wissen, weil Gott sich nicht wandelt. In den Zeiten nicht. Und das ist ganz gefährlich, wenn man sagt, aber heute können die jungen Leute, warum können die nicht? Das ist immer nur der eine Fels des Heils, auf dem ich stehe. Durch alle Jahrhunderte, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wie es die Jünger und der Petrus gelernt haben, ich darf dem Wort von Jesus trauen. Und das ist das Allergewisseste, weil Gott noch seinen Eid dazu getan hat, dass Gott sein Wort nicht bricht. dass überall, wo Gott gesprochen hat, hat er das gesagt, es gibt einen lebendigen Gott und er spricht im Wort Gottes zu uns und er erfüllt alle seine Verheißungen. Sie werden in der Ewigkeit ihm nicht vorwerfen können, er hat ein Wort gebaut, sie können sich nur auf die Verheißungen zulassen. Was hat er gesagt? Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sie die Ströme nicht sollen ersäumen. Sie dürfen die ganze Verheißung nehmen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, in der Welt kann es wankeln, aber meine Gnade soll nicht vollnehmen. Jetzt muss ich fragen, was ist denn die Gnade? Das ist ein abgegriffenes Wort. Was ist denn die Gnade? Dass Gott dich, sterblichen, sündigen Menschen, mit alle Zweifeln wahnsinnig lieb hat und dass er dir seine ganze Güte schenken will. Ist dir das bewusst, dass das der Kernpunkt der Gewissheit, der Fels ist, auf dem ich mich verlassen kann, der Fels, an den ich glaube? Wenn man hier in den Wald hinaufgeht, ist ja in der Lahö so schön, dass man diese ebenen Spazierwege hat. Jetzt selbst im Regen, müssen Sie nach oben laufen, der Lothar hat ja furchtbar gewütet und hat so viele Bäume umgeschmissen. Und deshalb gucke ich immer noch die Bäume an, die stehen blieben. Ist ja toll. Da gibt's welche tolle Bäume. Überhaupt Bäume sind ja interessant zum Angucken. Die sind stehen geblieben, weil sie verwurzelt waren im Boden. Das ist unser Thema. Fest verwurzelt wo? In der Gnade Gottes, in der Zusage Gottes muss ich verwurzelt sein. Dass mich auch die Stürme des Lebens nicht umschmeißen können. Wo steht denn das? In Hebräer 13. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Wie wird denn das Herz fest? Nicht durch Speisegebote, das hat keinen Nutzen, sagt der Hebräerbrief, mit alle möglichen Frömmigkeitsübungen. Das Herz wird fest durch Gnade. Wenn du das in deinem Leben erlebst, es ist alles die Güte meines Herrn. Das können Sie bei jeder OP erleben. Das dürfen Sie auch mal Arzt sagen. Wissen Sie, Sie können offen mit mir reden. Die Gnade des Herrn ist alles, von dem ich warte auf den lebendigen Herrn. Ich bin in seinen Armen geborgen. Das ist auch ganz wichtig, dass man den Ärzten sagen, sie müssen nicht mehr alles machen. Die fühlen sich auch verpflichtet, einem zu sagen, wir können immer noch mal eine OP machen. Sagt, ich bin bereit, wenn der Herr mich heimholt, ich bin in Jesu Gnade geborgen. Das ist ganz wichtig. Müssen wir unsere Angehörige hinterlassen. Ich muss nicht alle Maßnahmen haben, sondern der Herr Jesus macht's mit mir ganz recht. Die Gnade wird fest. Jetzt gehe ich noch mal zu den Bäumen zurück, die im Lothar-Sturm stehen. Wenn man in so einem Baumstamm hinsteht, mitten in dem Sturm, wenn der tobt, dann wird die Baumkrone umhergewirbelt und Äste abgerissen. Aber wenn Sie Ihre Hand oder Ihr Ohr an den Baumstamm hinlegen, merken Sie, der ist ganz fest. Wenn der richtig verwurzelt im Boden ist, der wackelt nicht. Der steht. Alles, was morsch ist, wird abgerissen. Und das ist so wichtig, dein Herz wird fest wie der Baumstamm in den Stürmen deines Lebens, in den großen Ängsten und Erschütterungen deines Lebens, wenn du in der Gnade stehst. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, was in den Lieder kommt. Du hast mich angenommen. Das ist Wunder. Ich habe kein ewiges Leben verdient und habe das als sterblicher Mensch auch nicht. Ich habe deine Güte auch nicht verdient. Aber du hast deine Liebe zu mir offenbart, indem du deinen Sohn am Kreuz für mich hast sterben lassen. Dieser Blick auf das Kreuz ist die Garantie, da ist die Gnade mir zugesprochen. Und wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Da darf ich mich immer wieder freuen, ich bin geborgen und fest in der Gnade. Ich zappel nimmer. Ich danke sehr und freue mich an meinem Herrn, der mir so gnädig begegnet und mit seiner Liebe mich überschüttet. Nochmal im Jesaja, es fängt im ersten Kapitel an, wir haben heute das Wort aus Jesaja 26, da fängt es in Jesaja an. Was soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch. So ein Beulen und Striemen. In unserem Leben gibt es so viel Schmutz, so viel Ungehorsam, so viel Böses. Und dann kommt, das Volk ist mir übrig geblieben, das Volk Israel, die Tochter Zion, wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt, wie eine windschiefe Hütte. Auf dem Gurkenfeld, unser Leben ohne Gott ist so ein erbärmliches Leben. Gucken Sie es mal an, wenn man da in der Röhre drin liegt, mit lauter kranken Organe, so überall die Todesmacht hat überall schon eingegriffen, aber die Gnade des Herrn. Der Herr Jesus hat dich lieb, er hat dich berufen und er will in deinem Leben wirken. Und die Gnade ist dort so groß, da kommt auch das schöne Wort. Und wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Durch die Gerichte Gottes erkennen wir auch immer wieder unsere Unwürdigkeit, unsere Schuld, unser Unvermögen. Und darum ist das so schön, wenn in den Liedern das schon gesagt wird, das haben die Herzöge nicht ertragen, die haben die Hofprediger gefeuert, wenn die das singen ließen, Fürsten sind Menschen vom Weib geboren. Das haben sie zum Trotz gerade gemacht. Jetzt müssen wir sagen, das ist auch bloß ein Menschle. Und was ist das? Bei allem Respekt vor einer Bundeskanzlerin und was alles, einem Bundespräsident, was ist er denn? Wenn das Lüftlein des Todes dreinbläst, weg ist er vom Fenster. Aus geht's. Und das bei den großen Herren im Kreml und im Weißen Haus und wo sie sind und in China unter Mao Zedong. War ja oft in China, wenn wir da die größte Gruppe von Mitarbeitern, christliche Fachkräfte hatten, oben an der Grenze nach Nordkorea. Aber das war dann wichtig, wenn ich in Peking war, bin ich vorbeigelaufen am Sarg von Mao. Der ist dort aufgebahrt, darf man vorbeilaufen, ganz kurz. Dann habe ich ein bisschen gedacht, jetzt guckst du Mao. Jenseits des Stromes. Großer Christenverfolger, Mao. Und Stalin und so, was ist aus den Herren? Da hat man nur drum gestritten, ob man sie beerdigen sollen hat, nachdem man sie ausgestellt hat. So schnell geht es, die Herrlichkeit des Menschen. Das ist ganz schlimm, dass wir nicht mehr vor Menschen uns bücken und der Diener machen, sondern uns nur vom lebendigen Gott. Vor dem gehen wir auf die Knie. Aber nicht vor Menschen, und wir müssen wissen, worauf wir uns verlassen können, der Felsen ist die Gnade Gottes, die bleibt. Und es ist ganz wunderbar, dass er der Fels ist, mit, dass wir das sehen können. Wo kommt denn das noch so arg schön am Ende der Wüstenwanderung? 5. Mose 32, Vers 4. Da singt der Mose ein Lied. Das heißt, es werden wir im Himmel auch singen, das Lied Moses. Es gibt zwei Lieder Moses. Eine hat er beim Schilfmeer gehabt und das andere ist 5. Mose 32. Wenn Sie schon lernen wollen für die Ewigkeit, dass Sie gleich mitsingen können, gucken Sie es mal an. Da heißt, er ist ein Fels. Ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Gott wandelt sich nicht, auch in den Zeiten nicht. Jesus Christus gestern und heute und derselbe in alle Ewigkeit. Darum gibt es ja kein anderes Evangelium für unsere jungen Leute, als auf den einen Herrn hinzuweisen, in dem wir Gnade finden. Und jetzt wissen Sie, dass das das tollste Zeugnis Ihres Lebens ist, wenn Sie Ihnen erzählen, unsere jungen Leute, von den Tiefpunkten in Ihrem Leben, wo Sie sagen, ich war auch im Leben verzweifelt und da ist mir Jesus am Kreuz ganz groß geworden. Der hat mich gehalten und hindurchgetragen und so lebe ich bis heute und ich freue mich, bis ich dort einmal sein darf. Ich habe mein Bürgerrecht dort im Himmel, dass ich dort im großen Chor stehen darf und den Herrn Jesus anbeten darf. Er ist der Fels, heißt dort so schön. Und es kommt nachher nochmal der Fels, Vers 18. Der Fels, deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen, den Gott, der dich gemacht hat. Ganz furchtbar. Kaum sind Kinder, gehen sie aus dem Kindergarten raus, fangen sie so an, ich brauche keinen Gott, ich brauche nicht mehr beten. Ganz toll, was der Mensch eine Frechheit aufbringt gegen den Herrn, der alles geschaffen hat, der unser ganzes Leben erhält, der Schöpfer aller Dinge. Da hat neulich so eine grüne Dame im Berliner Dom gesagt, Gott hat die Welt nicht mehr in seiner Kontrolle. Deshalb müssen wir gucken, dass das Klima nicht aus der Spur geht. Ich bin überzeugt, Gott hat es nur in der Hand, der es erhält bis heute, nur Gott. Ich traue diese grüne Dame und der heiligen Greta nicht so viel zu wie dem lebendigen Gott. Und da dürfen wir auch sagen, wir müssen vorsichtig sein, das sind junge Leute ganz empfindlich, dass wir nicht über sie lachen, da müssen sie wissen, das ist für sie was ganz Heiliges. Aber wir sagen, da bist du auf dem falschen Dampfer. Das ist nicht richtig. Der Mensch zerfällt und was der Mensch kann, durch die ganze Weltgeschichte hindurch, ist es eine Tragik. Und wo der Menschengeist auch in den christlichen Gemeinden beherrschend war, das ist eine große Gefahr, wo sie kommen, auch mit vielfachen Doktoren und Professoren und das ist der Herr Oberbischof und Prälat und was alles. Nein, das brauchen wir, brauchen den lebendigen Gott. Den Heiland, der sich der Geringen erbarmt und das bei der Gnade, seiner Gnade sind wir wert. Deshalb, die Gnade des Herrn trägt uns und die hilft uns. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Und gestern Abend habe ich mich gehört aus dem Psalm 103, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist die schönste Krone. Mein Schwiegervater war Landesbischof und dem habe ich ja auch das Verdienstkreuz angeboten. Er hat gesagt, ich brauche kein Verdienstkreuz. Die Gnade Gottes ist das Größte. Wir in Kirche wollen sowieso, machen unseren Dienst nicht für die staatliche Anerkennung. Wir machen es für Gott. Und das ist wichtig, brauchen wir nicht. Wenn unser Dienst für Gott ist, brauchen wir keine menschliche Ehre. Sondern wir wollen die Gnade des Herrn haben. Das ist die größte Ehre. Auch der Bischof Haug hat es in Württemberg natürlich abgelehnt. Das brauchen wir nicht. Aber ein sterblicher Ruhm, nein, brauchen wir nicht. Die größte Ehre ist, dass Gott uns krönt mit Gnade. Und denk dran, der krönt dich. Und deshalb ist dein Leib kostbar, auch im Alter. Und du bist auch schön, auch mit der Falte im Gesicht, viel schöner, als wo du als junge Göre warst oder so. Das ist, der Herr hat dich doch dein Leben in der Hand und er beschenkt dich. Du kannst jeden Tag die Gnade des Herrn erfahren. Wir gehen ganz anders zum Frühstück, nachdem wir Hungerzeiten erlebt haben. Und er sagt, er beschenkt uns so. Für uns ist alles, dass man wieder aufstehen kann, wenn es mal ein Tag ohne Schmerzen ist. Normalerweise ist ja erst, wenn man keine Schmerzen mehr hat, wenn man im Grab sind, dann tut nichts mehr weh. Aber vorher hat man immer sein, das spürt nur, dass man noch auf dieser Erde ist. Aber die Gnade des Herrn trägt uns. Und da heißt in dem Lied Moses, heißt, die große Gefahr ist für Israel. Wenn Israel fett wird, übermütig, fett, dick und feist und den Gott verwirft, der ihn gemacht hat und den Fels seines Heils gering achtet. Ist ganz schlimm, dass Christen verlieren, was sie eigentlich sind. Und die können immer nur dankbar sein. Es ist alles unverdiente Gnade. Und deshalb ist dieses Selbstvertrauen heute eine ganz gefährliche Sache. Das ist ein menschliches Konstrukt. Ich bin so toll und du bist gar nicht so toll. Das hören ja erst und merken die anderen, dass es alles was eine Form ist, eine Fassade. Sondern die Gnade des Herrn, das ist der Fels, auf den wir uns verlassen können. Und die Gnade bricht nicht, alles andere bricht. Man kann nie sicher sein, ob ein Atomkraftwerk nicht doch explodiert. Und neben mir der Paul Reinle ist ein Ingenieur, der weiß, wie die Ingenieure wissen, es kann immer mal passieren, dass ein Hochwasser kommt und das alles nicht reicht. Das ist ganz normal, das ist in unserer Welt so. Nur die Gnade Gottes bricht nicht. Gott verlässt dich nicht. Und das musst du wieder sagen, das hat er in Jesus verbürgt. Darauf darfst du dich verlassen. Er ist ein Fels. Was ist denn gemeint mit dem Fels? Einmal, dass Gott sich nicht wandelt. Der passt sich nicht immer kosmetisch an, wie die, in unserer Zeit ist es immer, da macht man ein neues Outfit, heißt man das im Englisch. Da ist man so neu, da wird es neu dekoriert, da gibt's neue Namen, da gibt's eine neue Zeitschrift, dann wird plötzlich was umbenannt und dann macht man ein neues Logo und dann wird es ganz neu. Gott braucht das nicht. Er ist ewig der Alte. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter seinen ewigen Armen. Und das müssen wir sagen, da braucht er gar keinen modischen Zeitgeist dazu. Man darf alles ändern. Man kann die Fähne anders streichen, man kann einen anderen Baustil nehmen, einen anderen Sitz nehmen. Aber die Botschaft kann sich doch nicht ändern, weil die Gnade Gottes allein Menschen trägt. Es gibt kein anderes Evangelium als das in Jesus geoffenbarte, dass Gott seinen Sohn für sündige Menschen sterben lässt und dass er aufersteht und uns berufen hat zur Ewigkeit. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die Gnade Gottes, auf die wir uns verlassen können. Das so wunderbar, wie er das uns schenkt. Und dass wir nicht Menschenhilfe brauchen und Menschenruhm und anderes, sondern wir dürfen fest sein und wissen, wie gefährlich das ist, wenn wir uns auf Menschen verlassen. Wir haben noch in anderen Kapiteln, wenn Sie Jeremia 31 aufschlagen, kommt es auch nochmal so schön mit dem Felsen. Jeremia 31, das sind ja ganz wunderbare Kapitel. Jeremia 31, Vers 2. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der Jeremia hat so viel Unheil und die Zerstörung Jerusalems verkündigen müssen und plötzlich im Kapitel 31 bis 33 darf er von der Gnade Gottes reden. Da gibt's noch Zuflucht. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich wiederum bauen, Israel, du Jungfrau Israel, du sollst wieder schmücken, ich will wieder Weinberge pflanzen. Das Wunderbare, was wir jetzt erleben in der Sammlung Israels, wo dann die Weinen kommen, es kommt die Zeit und dann kommt 33. Die Menschen werden sich entsetzen über all dem Guten, das ich dir tun will. Und das darfst du wissen, die Verheißungen Gottes gelten dir. Darauf darfst du dein Lebenshaus bauen. Was er gesagt hat, darum ist es schön, wenn man mit einem Bleistift oder einem Farbstift in unsere Bibeln die Verheißungen Gottes anstreichen. Er erfüllt sein Wort buchstäblich und du kannst dich absolut darauf verlassen. Es ist nicht möglich, dass Gott sein Wort bricht. Aber ich will wissen, was sind seine Zusagen? Er hat mir nicht versprochen, dass meine Zehen ausfallen, nicht ausfallen. Er hat mir nicht versprochen, dass ich nie krank werde, nicht wahr? Er hat nie versprochen, dass Gläubige immer gesund werden. Hat er nie versprochen. Aber dass seine Gnade nicht weicht und dass er mich trägt mit ewigem Erbarmen und dass er mir die himmlische Heimat aufschließt, das ist so wichtig. Und dass er mir alle Sünden vergibt, auch die ganz schlimmen Dinge. Und dass ich es weglegen darf und in Meerestiefe versinken, das ist so wunderbar. Er ist ein Fels, die Gnade ist der Fels und das ist wichtig, dass man drauf stehen kann. Wenn du auf dein Gutsein bestehen willst, dann kannst du nicht glauben. Im Alter wird einem bewusst, so aus der frühen Kindheit, was wir an anderen oft auch getan haben, auch unseren Eltern eine böse Sache gemacht haben, ist herrlich, die Gnade ist. Von der leben wir, nicht von meinem Gutsein. Und das ist auch so wichtig, dass wir das den Jungen mitgeben, dass wir nicht fett, übermütig, feist, da kommt das schöne Wort, feist werden, vor lauter Speck meine haben. Wir sind jetzt so super, wir sind die Tolle, we are the Champions, heißt der Song heute. Wir sind die ganz großen Sieger und wir schmeißen das alles. Nein, der Fels meines Heils nicht verwerfen. Den brauche ich, der Fels meines Heils. Und dann ist auch noch ein schönes Wort drauf, der Fels ist ganz große Hilfe im Sturm. Und wenn die Wellen wüten, dann muss ich mir auf den Fels flüchten. Und da können die Wellen toben, wie sie wollen, die schlagen gegen den Stein, aber das macht dem Stein gar nichts aus. Der Fels steht und ich kann auf dem Felsen stehen und die Wellen können mich nicht mehr erschüttern. Jetzt haben wir das Bild vom Baumstamm gehabt, der im Lothar-Sturm feststeht, aus Gnade. Und jetzt haben wir das Felsen, auf dem ich sicher geborgen bin. Und da gibt es ein hebräisches Wort, das ist interessant, das klingt ganz ähnlich wie das Wort Masada. Jetzt kommen die Israel-Tuchis auch wieder zurecht. In der Wüste Juda, diese Bergfeste, auf der David so oft Schutz gesucht hat, die Bergfeste, und da gab es den Schlangenpfad noch nicht, und da hat sich der David da oben zurückgezogen, der Saul hat nichts mehr machen können. Da kam er nicht hoch, da war er sicher. Und für uns ist das die Sicherung auch in den schwersten Anfechtungen, die wir haben. Es gibt ja so böse Gedanken bei uns, die kennen Sie, die Sie niederdrücken. Und dann flüchten Sie in die Felsenburg, in der Felsenkluft geborgen. Wir hatten es auch gestern bei dem Mose, wie der auf dem Sinai, wie Gott sagt, ich will dich in die Felskluft stehen und meine Hand über die Hand. Ganz wunderbares Wort. Predige gern drüber das Wort. Das Bild ist so herrlich. Gott sagt, du kannst nicht sehen, wo die Reise hingeht, aber du kannst in der Felskluft stehen, ich halte meine Hand über dir. Und du kannst mir nur hinten nachsehen. Du kannst nur staunen über die Bewahrung. Aber das muss ich wissen. Ich bin sicher. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, man kann nicht sicher sein. Doch, in Jesus unter seinem Kreuz kann man sicher sein. Dort steht man auf dem Felsen. Es ist eine absolute Sicherheit, die kann mir niemand zerstören. Weil Jesus mich sicher macht, weil seine Gnade mich birgt und weil ich geborgen bin. Ja, aber jetzt gucken wir nochmal in die Bibel rein. Es gibt doch aber auch Krisen in unserem Glauben. Der David, der so schöne Lieder gedichtet hat. Und dann war die große Not, die Bathsheba. Warum ist denn der David so tief gefallen? So schrecklich. Wir können alle jeden Tag fallen, wenn einer sagt, das passiert mir nicht. Das ist ein dummes Geschwätz. Jeder Mensch ist gefährdet. Frauen wie Männer. Ist so gefährdet in ganz verschiedene Sünden. Auch mit unserem Mund, was wir reden von Böses. Das ist so gefährlich. An so viele Dinge sind wir gefährdet. Aber da sagt der David so schön in einem Psalm, von der tiefen Grube, in die man fällt. Psalm 40, den gucke ich auch nochmal an. Das ist so herrlich, wenn man den mal anguckt. Psalm 40. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir. Nie ist der Herr weg für Menschen, die ihn suchen. Immer ist er nahe. Die ihn von Herzen suchen, finden ihn. Wenn sie einen Schlüsselbund verloren haben, kann es auch sein, sie finden ihn immer. Aber wenn sie den Herrn suchen, werden sie immer finden. Und das ist so toll, David sagt, ich habe ihn gefunden, er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Das ist ein Fels. Da kannst du stehen und dann kann man wieder fest sein und dann kann man die Lieder singen. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort und Wunder sollen schauen, die es auf sein Wort verlassen und ihm trauen. Und es wird gut werden. Du kannst in der Ewigkeit bloß mal rühmen, wie der Herr dich durch alle Dunkelheiten hindurchgeführt hat, durch alle finsteren Täler. Und darfst es wissen. Jesaja 17, Vers 10, auch nochmal das, wo wir 17, Vers 10, dass wir die Stillen aufschreiben. Denn du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Felsen deiner Stärke. Wir sind stark unüberwindlich stark, auch für die Teufelsmacht, für alle listigen Anschläge des Teufels, wenn wir auf dem Felsen der Gnade stehen, der Gnade unseres Herrn Jesus, der uns hält und trägt, dass ich so wunderbar, dass ich bei ihm geborgen bin und nichts mehr mich erschüttern darf. Und deshalb ist wichtig, wenn der Herr Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann gilt das. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es kann um dich her toben und gleich stürmen, und da gefällt mir es auch wieder so Lieder. Und dennoch, wenn es auch tobt und stürmt und dunkel mich umfängt, ich weiß doch, der Herr Jesus sitzt in meinem Boot. Und da kann mir nichts geschehen, ich bin mit ihm verbunden und er hat sich an mich gebunden und seine Gnade trägt mich. Das ist der Felsen, auf dem ich stehe. Leider wissen das viele Christen nicht. Es gibt absolute Heilsgewissheit. Und man darf das singen, nun weiß und glaube ich es fest, ich rühme es auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, weil er sein Leben für mich gelassen hat. Und ich will schließen mit einem Wort aus dem Psalm 31, wo das auch noch einmal schön besungen wird. Psalm 31. In Gottes Händen geborgen. Ja, das gibt es. Und für uns ganz wichtig, dass wir dieses Wort weitersagen. Jetzt wissen Sie auch, was wir der andere weitersagen. Wir müssen uns nicht äußern über den Ukraine-Krieg bei unseren Kranke und bei unseren Besuchen. Wir müssen uns auch nicht über die Medizin unterhalten und was der Herr Lauterbach macht und ob das recht ist oder nicht recht ist. Da wissen wir auch nicht mehr, als was in der Zeitung drin steht. Aber was wir wissen, Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denke sind die Masse da, Burg. Da bin ich drin. Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich stillen. Das ist ganz schlimm, wenn Menschen einem Böses tun. Erleben das oft auch in der Familie. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das ist der Psalm, den Jesus noch am Kreuz gebetet hat. Da kann ich geborgen sein in den Händen des Vaters. Du bist mein Fels, meine Zuflucht und ich kann sicher auftreten. Wir wollen noch beten. Herr, dir danken wir, dass du uns das schenkst, auch diesen Frieden und diese Geborgenheit. Dass du der Fels bist, der sich nicht wandelt und der absolut zuverlässig ist. Wir brauchen das in den Ängsten unseres Lebens. Wollen dir vertrauen und unsere Lieder singen in der großen Freude. Es kann mir nichts geschehen, als was du hast ersehen und was mir nützlich ist. Ich weiß, dass du alles so tust, dass du für uns sorgst. Mehr, als wir es selber können. Herr, vielen Dank, dass du unser ungesundes, sündiges Selbstvertrauen zerstört hast. Das ist unwahr und unecht und stimmt nicht. Vor dir sind wir offenbar mit all unseren Versäumnissen. Aber deine Gnade trägt uns. Gerade ist das so gültig, weil du gekommen bist, um sündige Menschen, ja uns alle, selig zu machen. Danke, lieber Herr. Amen.